Deutschlandfunk, Wirtschaft und Gesellschaft.
Steuererleichterungen für Unternehmen und ein Kinderbonus für Familien, darauf haben sich Union und SPD verständigt. Was bringt der Kinderbonus von 150 Euro? Das hat die Alleinerziehende Eva-Maria Vogt heute in einem digitalen Bürgerdialog mit der Kanzlerin deutlich gemacht.
Mein Kind braucht jetzt medizinische Masken, sobald die Schule wieder losgeht. Diese 150 Euro stehen zur Hälfte dem unterhaltszahlenden Vater zu. Da bleiben also noch 75 Euro, die bei mir hängen bleiben. Davon kann ich nicht mal die Masken finanzieren für die nächsten Monate. Und ich glaube, Familien, die in einer finanziell deutlich prekäreren Situation leben, die trifft das noch sehr, sehr viel härter als jetzt mich.
Ja, und wie hart es diese Familien trifft, die Eva-Maria Vogt da angesprochen hat, das konnte ich besprechen mit Bernd Sigelko. Er ist Gründer der Arche in Berlin, die sich um Kinder aus prekären Verhältnissen kümmert. Herr Sigelko, bei einer größeren Familie kann durch die neuen Hilfen einiges zusammenkommen. Damit zeigt auch die Bundesregierung, dass sie auch die Ärmsten nicht vergisst in dieser Pandemie.
Naja, gut, ich sag mal so, ein wenig Geld ist besser als gar kein Geld, aber wenn man mal rechnet, welche Belastung die Familien jetzt haben, deren Kinder immer zu Hause sind, kein Schulessen mehr da ist, was sie jetzt zusätzlich bezahlen müssen. Das Homeschooling kostet auch Geld, man braucht viel mehr Materialien, was man sonst auch in der Schule hat. Und eigentlich sind diese 150 Euro, kommen sie jetzt eigentlich zu einem komplett falschen Zeitpunkt, denn die großen Rechnungen kommen am Ende des Jahres, wenn nämlich die Nachzahlung kommt für Strom, Wasser und für die Kosten, die man zu Hause hat. Und da reichen 150 Euro pro Kind garantiert nicht.
Jetzt haben Sie gerade schon das Mittagessen angesprochen. Da hat die Bundesregierung ja eigentlich zugesagt, wer Anspruch auf ein Schulmittagessen hat durch das Bildungs- und Teilhabepaket, der soll auch in Zeiten von Schulschließungen versorgt werden. Klappt das nicht?
Na, die Bundesregierung hat ja auch gesagt, dass die Digitalisierung vorangeschritten ist und dass die Laptops bei den Kindern angekommen sind. Das hat in den Ballungsgebieten ja auch nicht funktioniert.
Das heißt also auch die Tablets, die da versprochen wurden, die eigentlich vom Jobcenter bezahlt werden müssen, ist Ihre Erfahrung jetzt, das kommt nicht an?
Also wir haben 4.500 Kinder in unseren Archen und davon haben vielleicht von der Schule 20 Kinder Laptops bekommen. Die anderen nicht. Das Geld ist vielleicht da, aber das hapert ja da schon dran, dass niemand bei den Menschen zu Hause das einrichtet. Die können das in der Regel nicht. Und es ist ein so großer administrativer Aufwand, der von den Schulen geleistet werden muss, dass es bundesweit außer in Bremen nirgends funktioniert. Und anstatt sich ein Beispiel an Bremen zu nehmen, die nämlich 100.000 Laptops bzw. iPads an Kinder verteilt haben, nimmt man sich kein Beispiel, sondern jedes Bundesland versucht es selbst zu regeln und überall funktioniert es nicht.
Wenn wir nochmal zu den Ausgaben kommen, Sie haben jetzt gesagt, das sind die Stromrechnungen, die da vielleicht noch an Nachzahlungen kommen. Würden Sie dann sagen, die 150 Euro reichen hinten und vorne nicht, es braucht viel, viel mehr Geld?
Naja, Geld ist immer eine Sache. Natürlich müssen die Lebenshaltungskosten angepasst werden und die Menschen in ihrer Notsituation müssen unterstützt werden. Punkt. Das heißt aber, 150 Euro sind dann auch nur ein Tropfen auf den heißen Stein. Das müsste man vielleicht jetzt mal 3-4 Mal im Jahr in diesem Jahr machen, damit die Menschen auch tatsächlich mit dem Geld klarkommen. Allerdings muss man sowieso Geld in die Hand nehmen, um den Menschen zu zeigen, wir denken an euch. Gerade Familien mit Kindern, auch aus nicht prekären Situationen, haben häufig das Problem, sie sind mit dem Homeschooling überfordert. Und damit ist es schon die mittlere Bildungsschicht völlig überfordert.
Wenn wir noch mal kurz beim Geld bleiben, ich muss das jetzt auch mal fragen. Einige unterstellen ja gerne, dass das Geld nur in Zigaretten investiert wird.
Naja, wir haben 3 Millionen Kinder in finanzieller Armut. Wenn deren Eltern alles saufen und rauchen würden, dann hätten wir ein anderes gesellschaftliches Problem. Der größte Teil von Menschen, wo Kinderarmut ist, das sind alleinerziehende Mütter und das sind Kinder von Migranten. Und in der Regel rauchen Migranten nicht.
Das Geld, haben Sie gesagt, hilft ja da am Ende nicht. Ein Laptop, so wie Bremen das macht, ist schon eine gute Hilfeleistung. Aber bräuchte es darüber hinaus noch was anderes? Was hören Sie da so von den Familien, mit denen Sie Kontakt haben?
Naja, wir sind ja in vielen Bereichen Entwicklungsland, obwohl wir das Land der Dichter und Denker sind. Überlegen Sie mal, bei uns funktioniert das Internet flächendeckend nicht. Zu Hause haben die Eltern ja häufig auch nur ein schwaches Internet, weil sie vielleicht im Monat nicht die 40 oder 50 Euro sich leisten können, um ein schnelles Internet zu haben. Dann sind natürlich ganz viele Mehrausgaben jetzt in einer Zeit, wo alle zu Hause sind. Die Kinder müssen ja auch beschäftigt werden. Die leben gerade bei unseren Familien auf engstem Raum mit sehr vielen Personen. Und da muss man schon sehr einfallsreich sein, um seine Kinder zu beschäftigen. Und das kostet Geld in der Regel.
Wie ist es denn damit? Normalerweise haben Sie ja auch Kontakt mit den Kindern, beschäftigen die Kinder dann auch in der Arche. Hat man da versäumt, vielleicht auch, ich sag mal, Konzepte zu entwickeln, dass man auch weiterhin Kontakt zu den Kindern hält?
Ja, nun hat man ja am 16. März 2020, haben ja alle Organisationen in Deutschland einschließlich der Regierung den Kopf in den Sand gesteckt, gesagt, wir haben jetzt eine Pandemie und jetzt haben wir Lockdown und irgendwann geht das wieder vorbei. Und viele sind aus ihrem Dornröschenschlaf nicht mehr aufgewacht. Wir hatten ja schon immer die Adressen und Telefonnummern der Personen, die zu uns in die Einrichtung kommen und konnten dadurch natürlich sofort am nächsten Tag auch vor der Tür stehen und sie unterstützen. Aber viele haben eben nicht reagiert. Die denken, es wird in ein paar Wochen vorbei sein und alles ist gut. Aber diese paar Wochen ziehen sich jetzt seit 11 Monaten hin und weder die Kultusminister haben darauf reagiert, noch die Jugendämter. Denn der Kinderschutz, das ist ja auch ein großes Problem. Wir haben immer mehr Kinder, die betroffen sind von häuslicher Gewalt. Und da passiert ja auch nicht so viel.
Ganz konkret Ihre Arbeit, wie gestaltet die sich dann im Moment? Wie schaffen Sie es noch, Kontakt aufzunehmen?
Naja, wir machen im Moment gerade nur Schadensbegrenzung, weil es für uns immer herausfordernder wird. Wir haben am 17. März letzten Jahres waren wir bei 1630 Familien zu Hause und haben den Bedarf ermittelt, was sie an Lebensmitteln brauchen und haben dann während dem ersten Lockdown jede Woche Lebensmittel in die Familien gebracht, haben an der Tür einen moralischen Aufbau geschaffen. Wir haben über Nacht eine virtuelle Arche gegründet, in die wir mit den Kindern Homeschooling und Hausaufgaben via FaceTime machen. Wir haben Hunderte von Smartphones verteilt, mittlerweile 600 Laptops und Tablets, damit wir mit unseren Kindern auch schulfähig bleiben. Wir machen ein Nachmittagsprogramm über YouTube, wo wir die ganze Familie an den Fernseher holen und mit ihnen Wettkämpfe machen. Und wir sind jeden Tag 24 Stunden über WhatsApp zu erreichen, was keine andere Hilfsorganisation ist, aus datenschutzrechtlichen Gründen. Aber unsere Menschen haben ja permanent kein Geld auf ihrem Handy, müssen aber trotzdem auch in der Nacht sich mal auskotzen, auf Deutsch gesagt.
Bernd Segelko, Gründer der Arche in Berlin, sagt, für Grundsicherungsbeziehende gibt es noch immer nicht genug Unterstützung.